Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 245, den 245. Podcast von dvdnarr.com. Ich bin Stefan und per Skype ist heute mit mir verbunden
Andreas, hallo.
Hallo, wir sind zu zweit nur, da der Wolfgang mal wieder arbeiten muss. Aber da wir uns das nicht nehmen lassen, gemütlich zusammenzusitzen, zwar virtuell, aber trotzdem, und über Filme reden zu wollen, machen wir es heute nochmal wieder zu zweit, in der Hoffnung, dass Wolfgang beim nächsten Mal wieder dabei ist. Und wir fangen einfach in gewohnter Weise mit ein paar Trailer an. Und da habe ich mal ein paar rausgesucht und beginnen möchten wir da mit No Way Up. Andreas.
Ja, ich meine, als eingeblendet wurde, so von den Machern von 47 Meters Down, war eigentlich schon klar, wohin es geht. Diesmal ist es ein Flugzeug mit Luftblase abgestürzt sozusagen, wo ein paar Leute da gefangen sind. Und ich glaube, wer 47 Meters Below oder Down oder wie auch immer hieß, mochte, der wird auch damit seinen Spaß haben. Es sieht auf jeden Fall ganz solide aus.
Ja, Sharks on a Plane.
Ja.
Genau. Ja, sieht solide aus. Klar, ist halt so eine typische B-Ware, die man sich, glaube ich, mal irgendwie auf dem Streaming-Service angucken kann. Claudio Fee, der Deutsche, hat den gemacht. Der hat inzwischen auch ein paar nette B-Filmchen auf seinem Konto. Unter anderem auch aus der Sniper-Reihe. Also zumindest für solide Kost bekannt. Wenn die Haie jetzt nicht so scheiße aussehen von der CGI-Qualität her, glaube ich, kann es einigermaßen unterhaltsam werden. Ich behalte ihn auf jeden Fall im Auge.
Ja, also ich denke auch, kann man machen.
Ja, und man muss dazu auch sagen, was ich ganz lustig fand, als ich mich noch ein bisschen mit dem Film beschäftigt habe, demnächst, also auch in diesem Jahr, wird Renny Harlin uns auch einen Film mit so ziemlich genau derselben Handlung präsentieren.
Ah, okay.
Ja, ich weiß nicht, wie er heißt, das habe ich irgendwie vergessen, mit Aaron Eckhart als Pilot, der mit einem Flugzeug in haiverseuchte Gewässer abstürzt.
Aha. Ja, kann man mal wieder vergleichen sozusagen.
Genau, hat vielleicht ein bisschen mehr Budget, aber ja, wie gesagt, das, was ich darüber gelesen habe, klang verdächtig danach, wo ich auch dachte, na okay, keine Ahnung, warum man wieder so ein Doppelding raushaut, aber warum nicht?
Ja, also ich meine, es ist natürlich insofern schade, als er da seinem doch sehr guten Deep Blue Sea keinen Gefallen damit macht, wenn er jetzt einen Scheißfilm abliefert.
Das stimmt natürlich, auf jeden Fall. Das ist ja ein Klassiker.
Halt. Ja.
Ja. Der ja auch schon zwei Fortsetzungen hat.
Die ich, glaube ich, nie gesehen habe.
Ich hatte den zweiten Mal gesehen, aber das ist halt so, wie man sich eine Direct-to-Video-Fortsetzung vorstellt.
Ja.
Nicht besonders prickelnd, um das mal so zu sagen.
Okay.
Ja.
Also. Der neue von ihm heißt wohl Deep Water.
Ah, ja. Sehr kreativer Titel, aber muss ja nichts heißen.
Ja. Ja. Wir werden sehen. Wir werden darüber berichten, wenn der Trailer kommt.
Ja, eben. Gut, alles klar. Dann gehen wir nahtlos weiter zu Parachute. Und da fange ich mal an. Ist das Regiedebüt von Brittany Snow. Und im Trailer taucht ja auch Bautista ganz kurz am Ende auf. Die haben ja zusammen den Brunswick gedreht. Deswegen fand ich es ganz lustig, dass er nochmal auftaucht. Scheinbar sind sie da irgendwie in Verbindung geblieben. Aber im Parachute geht's halt um ein Mädel, das frisch aus der, wie nennt man so eine Klinik, über Body Positivity oder sowas, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hatte sie ein paar Probleme mit Gewicht oder Body-Vorstellungen oder wie auch immer, kommt jetzt raus, macht eine Selbsthilfegruppe und lernt einen jungen Mann kennen, der scheinbar auch ein paar Familienprobleme hat. Fand ich ganz in Ordnung, den Trailer. Also für die Handlung absolut okay. Von den Schauspielern sah es auch ganz nett aus. Ich denke mal, wen das irgendwie von der Materie her interessiert, sollte hier eigentlich auf seine Kosten kommen. Ich glaube da nicht, dass es daran, dass es da große Überraschungen gibt, aber so klar, das Thema ist aktuell und mit ein paar vernünftigen Darstellern, einige habe ich auch wiedererkannt, kann das durchaus was werden. Ich weiß nicht, ob ich mir angucken würde, ist halt auch wieder so eine, man muss in der richtigen Stimmung sein, Filmchen, aber warum nicht? Und gut, jetzt hat Brittany Snow scheinbar auch mal Regie geführt.
Ja. Nein, also ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber es ist halt, wie du schon sagst, jetzt auch nicht mein Thema und ich bin jetzt sowieso in der Beziehung etwas oberflächlich und guck Kino, um mich ein bisschen abzulenken. Und da sind so Problemfilme in Anführungsstrichen, auch wenn sie gut gemacht sind und gute Schauspieler haben, wer die da gucken will oder damit was rausholt für sich, alles gut, aber es ist einfach kein Film für mich.
Ja. Okay, womit du dich vielleicht ablenken kannst, weil es kein Problemfilm ist, garantiert nicht, ist das asiatische Remake von Anaconda.
Ja, eigentlich schon, weil ich fand das irgendwie überraschend trashig und unterhaltsam, auch wenn die Tonspur null irgendwie dazu gepasst ja. hat und das, keine Ahnung.
Und diese Einblendung von irgendwelchen großen Schlagworten, wo ich auch dachte, hä?
Ja, vor allem mit drin irgendwas von Zombies und so.
Genau.
Und ich dachte irgendwie, hä, bin ich jetzt, wo sind hier Zombies?
Ich hab's auch nicht durchschaut, ob das irgendwie ein Allenthal-Titel von irgendeinem Darsteller war oder so, weil ja. ich konnte es nicht wirklich zuordnen.
Aber ich fand den, ja, wie gesagt, überraschend trashig ansprechend. Und wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, den zu gucken, würde ich den wahrscheinlich sogar gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gut wird, aber man sollte ihn, denke ich, mal gesehen haben.
Und ich wollte auch gerade sagen, der erste Anaconda war auch kein guter Film.
Nein.
Aber er unterhaltsamer.
Hat, ja, definitiv.
Meiner Meinung nach.
Ja, ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Ich mag den auch immer noch. Also.
Ja, ich auch. Also deswegen denke ich auch, der hier könnte zumindest unterhaltsam sein. Ich selbst mag auch den zweiten Anaconda ganz gern. Die anderen habe ich nicht geguckt.
Ich auch
aber,
nicht.
Aber den zweiten mag ich auch. Das ist eine nette Fortsetzung gewesen. Und der hier, ja, ne, ist, man kriegt, was man, glaube ich, erwartet in dem Fall. Trashy, große Schlangen, CGI-Viecher.
Ja, wobei die gar nicht so schlecht waren, fand ich. Ne?
Nee, eben. Also es ist kein Low-Budget-Dingens wie manch anderes Produkt, was aus Japan oder aus Asien grundsätzlich kommt. Sondern
ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass der aus Japan ist, oder?
Der kommt aus China, habe ich
ja,
gesehen.
Ja, wollte gerade sagen, der sah eher chinesisch aus.
Genau, Entschuldigung. Okay, aber er ist chinesisch und tatsächlich hat Sony auch mitproduziert, die ja auch das Original gemacht haben. Also deswegen steckt wohl
ein bisschen Geld zumindest drin, genau. Ja.
Ja. Ja, also dementsprechend den behalte ich auch mal im Blick. Und da es von Sony kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass der irgendwann hier zulande rausgebracht wird.
Kann sein. Also irgendwo werden wir ihn sicherlich mal sehen können.
Ja.
Also ich hoffe es zumindest. Also.
Ja, ja, wäre ich auch nicht abgeneigt.
Ja.
Definitiv. Okay. Dann habe ich rausgesucht The Greatest Hits.
Ja.
Ja. Soll ich einfach mal?
Soll ich anfangen? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Wie du ja weißt, liebe ich romantische Filme.
Absolut.
Absolut. Ja. Und es gibt selten welche, die mich ansprechen. Der gehört jetzt leider nicht dazu.
Okay.
Was primär einfach daran liegt, weil der Film steht und fällt für mich halt mit dem Soundtrack. Mhm. Und das sind jetzt einfach Künstler, die mich musikalisch absolut nicht ansprechen.
Hattest du irgendwie noch weiter nachgeguckt, was für Sachen auf dem Soundtrack drauf sind? Oder ist das jetzt nur so rein aus dem Trailer?
Nein, rein aus dem Trailer und hinten wird es ja mal irgendwie eingeblendet, Nelly Furtado und was weiß ich und so. Und da war nichts dabei, wo ich sage, das ist meine Musik.
Ah, okay.
Mhm. Und von daher ist da einfach nichts dabei. Wie gesagt, wenn es jetzt einen Soundtrack hätte, der mich anspricht, hätte ich mir sogar eventuell vorstellen können, den zu gucken, weil so vom Sympathielevel fand ich die ganz okay. Die Darsteller, aber halt, wie gesagt, wenn dann der Soundtrack nicht passt oder dir auch nicht gefällt, dann ist da für mich einfach nichts dabei, wo ich sage, das spricht mich an.
Kann ich verstehen. Ich fand den Trailer ansprechend, muss ich sagen. Ab und an gucke ich mir ja ganz gern mal einen romantischen Film an. Jetzt auch nicht unbedingt oft, aber hier fand ich den Vibe eigentlich ganz nett. Wie du auch gesagt hast, die Darsteller wirkten eigentlich ganz sympathisch. Dieses klassische eigentlich, sich durch ein Lied zurückzuversetzen zu können, hier mit ein bisschen, was weiß ich, Butterfly-Effekt gepaart, sodass man vielleicht die Vergangenheit noch ändern kann oder wie auch immer, fand ich eigentlich ganz ansprechend. Also fand ich sympathisch den Trailer von seiner Machart her. Das mit den Liedern gebe ich dir recht, da habe ich tatsächlich gar nicht so drauf geachtet, also weder von der Musik, die in meinem Trailer hören konnte, noch auf die Einblendung am Ende. Ich hatte irgendwie registriert, dass irgendwas mit Nelly Furtado stand, aber ich habe da nicht irgendwie weitergeguckt.
Ja.
So ein bisschen einfach an mir vorbeiziehen lassen. Gebe ich dir recht, wenn die Lieder einen irgendwie so gar nicht ansprechen oder zu prominent eingespielt werden und es nicht den Geschmack trifft, dann kann es natürlich, ich will nicht sagen negativ wirken, aber schon irgendwie so ein bisschen einen rausnehmen. Und da hoffe ich einfach, dass das irgendwie noch funktioniert. Weil, wie gesagt, von dem Trailer hatte ich mir jetzt irgendwie nichts versprochen. Ich hatte gesehen, dass der rausgekommen ist, hatte ihn angeguckt und fand ihn sympathisch. Und dementsprechend würde ich den mal im Auge behalten.
Ja, ich glaube irgendwie Roxy Music hatte ich noch irgendwie gesehen.
Okay.
Also ja, ich keine Ahnung, also eher die netten, ruhigeren Sachen.
Ja.
Von daher, ich weiß nicht, Beach House, die kenne ich aber nicht. Also
kenne ich auch nicht.
Von ja. daher. Und, ja. und im Trailer selber war jetzt eben auch kein Lied zu hören, wo ich sage, oh, ja, da, mhm. damit verbinde ich was oder das ist, kann ich dann nachvollziehen oder irgendwie so. Ist einfach nicht meine Altersklasse.
Ja. Hulu und Fox Searchlight deutet ja so ein bisschen auf Disney Plus hin,
würde ja, ich fast sagen. Ja, wäre möglich, ja. Wie gesagt, ja. ich habe jetzt noch nichts Neues gehört, was den Zusammenschluss hier in Deutschland betrifft von Hulu und Disney Plus. Aber wäre möglich, dass der da
läuft. Ja. Gut, habe ich nicht, also wird schon wieder schwieriger werden.
Ja, definitiv.
Ja. Okay.
Nein, aber wie gesagt, Darsteller sind nett. Lucy Boynton, die ist eigentlich ganz sympathisch, die sehe ich zwischendurch auch ganz gerne. Ist jetzt für mich keine Riesendarstellerin in dem Sinn, aber hat eine sehr sympathische Ausstrahlung.
Sehe ich auch so, ja. Okay, unser letzter Trailer hat auch zwei Darsteller mit Ausstrahlung mindestens dabei. The Dead Don't Hurt, fange ich mal an.
Ja.
Von und mit Viggo Mortensen und Vicky Krieps. Jack Huston spielt auch mit, der auch demnächst im Crow-Remake den Betty spielt und den ich gerade bei Yellowstone gesehen habe, wo er auch einen Betty gespielt hat.
Ja,
ist ein Western. Ne? Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt bei mir. Es sieht an sich völlig in Ordnung aus und Viggo und Vicky, alles gut. Aber es ist halt wieder ein Western. Also was heißt wieder? So viele gibt es nicht. Aber Western ist halt einfach nicht so mein bevorzugtes Genre.
Ja, aber es ist ja die Deconstruction of a Western.
Ja.
ja. wie so schön im Trailer stand.
Ja, aber es ist trotzdem ein Western.
ja.
Auch wenn die Teile neu eingerichtet wurden, ist es trotzdem Western. Wie gesagt, ich bin auch kein Hasser von irgendwelchen Western. Ich bin milde an diesem neuen Kevin Costner Opus interessiert, der ja auch rauskommt. Aber das ist halt wieder so ein Kevin Costner Ding, wo man eigentlich auch schon weiß, wie der irgendwie ausfallen wird und nur ein bisschen größer skaliert als der hier zum Beispiel. Kann man sich sicher mal angucken. Aber sieht vernünftig gemacht aus, inhaltlich klar, hat so die üblichen dramatischen Beats, die da mit reinsprechen, so die üblichen Sachen, Rache oder den Westen besiedeln und hartes Leben etc. Darstellerisch bestimmt auch ganz nett, inszenatorisch bestimmt mindestens solide, spricht jetzt so nichts gegen, aber es ist halt vom Genre her nicht so mein bevorzugtes und dementsprechend nicht so begeisterungserweckend, sagen wir es mal so.
Ja, ich mag Western und auch Spätwestern. Gerade Danny Huston ist ja in The Proposition in einem meiner liebsten Western mit drin.
Stimmt, ich habe gleich auf Jack Huston vorhin gesagt, was natürlich Quatsch ist.
Nein, Danny Huston, ja. Alles gut. Unsere Zuhörer werden es dir verzeihen.
Ja.
Von daher ist der eigentlich schon für mich gemacht, The Dead Don't Hurt. Aber, und da muss ich halt auch einschränken, die Thematik ist halt einfach, ja, man hat es zu oft gesehen, die Frau, die allein zu Hause bleibt, wo dann einfach was passiert, was automatisch passieren muss, wenn der Mann in damaligen Zeiten nicht da ist. Und natürlich weiß ich nicht, wie es weiterhin sich dann entwickelt, aber es wird jetzt nicht so dieser typische 0815 Revenge-Streifen werden, weil so schätze ich jetzt Viggo Mortensen irgendwie nicht ein, dass er so einen Film macht und was auch ja so vom Trailer her auch nicht so rüberkam. Deswegen ja, aber einfach weil es halt einfach von der Thematik nichts so wirklich Interessantes oder Neues ist oder was Besonderes. Denke ich, werde ich den wahrscheinlich auch nicht gucken, auch wenn es ein Western ist.
Ja. Und Danny Huston spielt auch in dem Kevin Costner Western mit. Das kommt auch noch dazu.
Also okay. Er scheint Western zu mögen oder dafür irgendwie prädestiniert zu sein.
Ja, also deswegen, mal gucken.
Ja. Soll denn der eigentlich, soll der ins Kino kommen oder das ist doch dieser Horizon, meinst du, oder?
Ja, den Horizon, genau. Der soll ins Kino kommen.
Okay.
Genau, es sind ja irgendwie zwei Teile schon abgedreht und mit der Option auf mehr, aber also zumindest in den USA wird er ins Kino kommen und da es ein großer Warner-Film ist, werden sie den garantiert ja auch irgendwie ins Kino bringen.
Okay.
Gehe ich ganz stark von aus. Und ja, gut, die Amerikaner werden es wahrscheinlich mögen. hier laufen Western ja nicht so gut.
Nee, ist halt einfach, ja. Ich meine, es ist, als würdest du da von uns einen Heimatfilm in die amerikanischen Kinos bringen. Das wird da auch keinen interessieren.
Ja, ja. Ja, deswegen mal schauen.
Ja.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir kurz einen Prozess mit dem Segment und gehen zu unserem Last Scene über. Und da hast du uns was vorbereitet.
Ja, ich hab's mal wieder gewagt und einen deutschen Genrefilm angeguckt, der uns auf Netflix zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar habe ich mir angeguckt 60 Minuten oder 60 Minutes, wie er schön im englischen Original umgetitelt wurde. Und woran geht's? Es geht um einen Martial Arts Kämpfer, der den tollen Namen, also Octavio Bergmann heißt.
Okay.
Alleine da musste ich dann schon schmunzeln. Ja. Der zu einem Kampf eingeladen ist, zu so einem Show-Event oder so, zumindest geht er davon aus. Und er stellt dann, als er auf dem Weg dahin ist, telefoniert er mit seiner Tochter, die Geburtstag hat. Und die natürlich wieder schwer enttäuscht ist, dass er schon wieder so unzuverlässig ist. Er lebt getrennt von der Mutter. Und seine Ex ist so angepisst, dass sie sagt, also wenn er nicht in einer Stunde da ist, dann beantragt sie das alleinige Sorgerecht. Octavio ist natürlich gleich alarmiert und macht sich von diesem Event, bevor er überhaupt zu seinem Kampf antritt, auf den Weg und gleich stellen sich ihm ein paar miese Typen in den Weg, weil, wie sich rausstellt, der Kampf ist, wie sie so schön immer im Jargon sagen, gerickt in dem Film und also gekauft und viel Geld wurde gewettet. Und da sind halt dann natürlich nicht alle gut darauf zu sprechen, wenn er den vorzeitig platzen lässt. Er hat also eine Stunde Zeit, um sich durch halb oder fast ganz Berlin vom Norden nach Süden durchzukämpfen. Wird auch immer schön auf einer Karte eingeblendet. Und und dabei stellen sich ihm halt die ein oder anderen Baddies in den Weg. Das Ganze ist überraschend solide umgesetzt, muss ich sagen. Ich habe mir also gar nichts davon erwartet. Man darf sich natürlich hier keine hochklassigen Schauspieldarbietungen erwarten, aber im Rahmen ist es okay. Es ist ein bisschen hölzern und ein bisschen steif natürlich, alles sehr, schon sehr deutsch, ein bisschen, sehr einfach gehalten, auch von den Dialogen, was jetzt nicht böse gemeint ist oder so, aber aber es ist sachdienlich, sagen wir so. Und durch das, dass der Film nicht so lang ist, ich glaube irgendwie sogar knapp unter 90 Minuten und dass dann halt diese 60 Minuten schon nicht jetzt 1:1, aber halt ganz gut verteilt sind, ist er wirklich ja permanent unterwegs und es gibt dem Ganzen eine gute Geschwindigkeit einfach mit von vornherein und das wird dann über durch Kämpfe unterbrochen, die jetzt nicht so krass oder Weltklasse natürlich sind, wie von wirklichen Veteranen des Genres, kann jetzt nicht mit, ich sage jetzt mal asiatischen Sachen mithalten oder auch amerikanischen, da haben die einfach ein bisschen mehr drauf. Trotzdem sind sie solide inszeniert, haben auch einen gewissen, Härtegrad und von daher wirken sie ganz wuchtig teilweise, aber immer gleichzeitig auch zu sehr einstudiert. Kann man dem zugucken und es ist solide und es ist unterhaltsam bis zum gewissen Grad. Was tatsächlich schön ist, ist die Optik und auch der Soundtrack dazu, das flutscht ganz gut. Deswegen war ich einigermaßen positiv überrascht und ich hätte also gedacht, dass ich vielleicht bei maximal so einer 2 von 5 rauskomme oder wenn es hoch ist. Aber insgesamt waren es dann doch 2,5 von 5 oder 5 von 10, weil es einfach grundsolide ist und wenn man so Filme mag, kann man dem sicherlich sogar vielleicht ein Pünktchen mehr geben als ich. So dieses kleine Lola-Rent-Feature, man fühlt sich unweigerlich natürlich daran erinnert, weil auch damals Lola durch Berlin gerannt ist, erinnert einen daran und Hat was. Also von daher ganz solide, ganz gut, kann man gucken. Aber man verpasst auch nichts, wenn man ihn auslässt. So viel zu 60 Minutes oder 60 Minuten.
Ja, es klingt ja gar nicht mal so verkehrt.
Nee, also von daher, gib ihm mal eine Chance und dann, wie gesagt, kannst du ja mal deine Meinung dazu kundtun.
Ja, kann ich gern machen. Also Prügelstreifen gucke ich mir auch ganz gern mal zwischendurch an. Ja. Und ja, letztes Mal im Podcast hatten wir auch schon diesen Trunk Locked In, was ja auch so deutsche Genre-Kost ja. war, die eigentlich auch überraschend solide war,
genau.
aus meiner Sicht. Also hier klingt das ja auf jeden Fall schon mal gut.
Dass ja, man kann es ganz gut vergleichen so ein bisschen. Ne? Auch da war ja die Optik gut, auch da war ziemlich viel Mist auch natürlich mit drin, aber auch das konnte einen irgendwie unterhalten. Und das hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht zu sagen, ach komm, gib doch mal 60 Minuten auch eine Chance. Und der ist halt, ich sage jetzt mal, im Prügelgenre geht er in eine ähnliche Richtung wie der Trunk. Also von daher, Trunk fand ich trotzdem noch irgendwie so ein bisschen besser von der Optik her und so. Aber trotzdem, also durch das, dass der auch tatsächlich nur irgendwie 89 Minuten lang ist, lässt sich der echt ganz gut weggucken.
Ja. Also das merke ich mir und da werde ich dann mal meine Meinung nachreichen.
Ja. Mhm. Gut, so viel mehr hatte ich gar nicht, hatte nicht so viel Zeit zu meinen Last Scene heute.
Okay, ich stelle auch einen Spielfilm vor, denn ich war Serien gucken unterwegs, habe ich schon erwähnt, Yellowstone steht bei mir so ein bisschen auf der Speisekarte. Und zwischendurch habe ich aber dann doch Zeit gefunden, um im Thema zu bleiben, auch mal einen Prügelfilm zu gucken. Zwar nicht 60 Minuten, aber Roadhouse. Und nicht den, in Anführungsstrichen, Klassiker mit Patrick Swayze aus den 80ern, sondern das moderne Remake aus dem Hause Amazon Prime Video aus dem Jahr 24. Also ganz aktuell frisch rausgekommen. Ja, zum Inhalt. Also es geht um den ehemaligen UFC-Kämpfer Elwood Dalton, gespielt von Jake Gyllenhaal, der hat seine Karriere ja in Sand gesetzt, sage ich mal, nachdem etwas in einem Ring vorgefallen ist, was seine Karriere hat entgleisen lassen. Will ich gar nicht groß spoilern, wird im Rahmen von Flashbacks natürlich aufgearbeitet. Sprich, ja, er ist da raus aus dem lukrativen UFC-Geschäft und kämpft sich so ein bisschen durch so Underground-Fights, wo aber viele gar nicht gegen ihn antreten wollen, weil sie halt im Hinterkopf haben, was für ein Kämpfer er doch ist oder beziehungsweise war zu UFC-Zeiten und dass er manchmal auch da über Stränge schlagen kann. Am Anfang gibt es da so eine Szene, wo auch der Sänger Post Malone mitspielt und der zum Beispiel weigert sich einfach, gegen ihn anzutreten, als er sieht, wer das ist. Leicht verdientes Geld in dem Fall, aber ansonsten lebt er mehr oder weniger aus seinem Auto und hat jetzt nicht so das Geld, auf das er zurückgreifen kann. Bei dem erwähnten Fight oder bei dieser erwähnten Fight Night spricht ihn ein Mädel an, beziehungsweise eine junge Frau, Frankie. Ihr gehört eine Strandbar kann man sagen. Ein bisschen größer, direkt am Strand in den Florida Keys gelegen. Und sie bietet eben den Job als Rausschmeißer an. Denn die haben dort Probleme mit ja Rowdies und so dem üblichen Bargesindel, sage ich mal, den sie da alleine nicht Herr werden können und relativ lukrativ mit knapp $5,000 pro Woche will sie ihn ködern, dass er das halt übernimmt, den Job. An sich hat er jetzt nicht so Interesse im ersten Augenblick, aber entscheidet sich dann natürlich doch dafür, reist nach Florida und übernimmt den Job. Und in dieser Strandbar oder beziehungsweise es heißt auch Roadhouse, das Etablissement, sage ich mal, also an dem Strand Roadhouse sozusagen, ja, merkt er schon recht schnell, dass da viele Schlägereien stattfinden. Die örtlichen Rausschmeißer, die sind nicht so gut trainiert oder wissen nicht so ganz, wie sie deeskalierend wirken oder dann doch effektiv Leute rausschmeißen können und so weiter. Er nimmt so ein bisschen die Gruppe unter ihre Fittiche, unter seine Fittiche, meinte ich. Und zeigt natürlich auch, was er kann, indem er auch mal aufräumt, sage ich mal. Das wiederum führt so ein bisschen zu Gesprächsstoff, auf jeden Fall, in der Gegend. Denn ja, er ist neu und er sorgt da für Ordnung. Das dringt aber auch bis zu Brent Band vor. Gespielt von Billy Magnussen, ist ein junger Grundstücks also ein junger Entrepreneur oder wie auch immer man das sein möchte, der möchte die Grundstücke aufkaufen und ein Casino drin bauen. Aber natürlich will Frankie nicht verkaufen und also lässt er ja natürlich Troublemaker da ins Roadhouse, um da Stunk zu machen und ihn zu vertreiben. Die Geschichte ist bla bla bla. Aber das Ganze geht so weit, dass er, also ich muss jetzt tatsächlich noch mal einen Schritt ausholen. Der Vater von Ben ist ein relativ reicher Krimineller. Der Sohn lebt also quasi von dem Geld des Vaters. Der ist inhaftiert und der möchte das natürlich auch, dass dort das Casino hingebaut wird, Hotel Resort / Casino. Und vertraut seinem Sohn aber jetzt nicht so oder hält ihn so ein bisschen für unfähig. Also schickt da irgendwann noch einen eigenen Aufräumer vorbei, Knox, gespielt von UFC-Fighter Conor McGregor. Und der sollte da halt richtig das Ganze unter Dach und Fach bringen, sprich die Leute da vertreiben und das seinem Sohn sozusagen überlassen, sodass da endlich die Baumaßnahmen beginnen können. So viel zur Handlung. Ja, gibt nicht so viel her, unterscheidet sich etwas von dem ursprünglichen Roadhouse aus den 80ern, kann man sich ansehen. Also auch Roadhouse war jetzt nicht wirklich ein Klassiker. Klar hat er einen Kultstatus erlangt und ist so ein bisschen nostalgisch verklärt. Aber so wirklich super war der jetzt auch nicht. Er hatte Patrick Swayze, der hier hat Jake Gyllenhaal, sag ich mal so. Und ich mochte den alten Roadhouse immer ganz gern, mehr zu viel gesagt, aber ich fand ihn immer völlig okay. Er hat ein paar coole Szenen drin, ist cheesy und das Ganze versuchte Regisseur Doug Liman, der hier bei diesem Remake Regie geführt hat, auch irgendwie in die Gegenwart zu übertragen, diese quasi Cheesiness auf den aktuellen Stand zu bringen, was ihm einigermaßen gelungen ist. Manchmal funktioniert es in bestimmten Szenen, wo man sagt, okay, das ist so cheesy, ja, das passt irgendwie vom Style her. Manchmal wirkt es einfach ein bisschen schräg oder nicht ganz so optimal gelungen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber ja, es ist halt Roadhouse, also geht's um Action. Der ganze Film geht 2 Stunden lang. Die Action ist relativ ordentlich über den Film verteilt, muss man auch sagen. Es gibt immer wieder Prügeleien und gewisse kleine andere Action-Momente, die ich gar nicht spoilern will. Es gibt eine Sache mit einem Boot und sowas und eine Autogeschichte, aber im Prinzip geht es natürlich um die Prügeleien. Die sind relativ aufwendig produziert worden in dem Fall, teilweise auch mit CGIs mit drin, sodass die Kamera halt besondere Bewegungen vollführt und ähnliches. Das fällt schon auf, weil das Ganze so dieses gritty raue ist nicht ganz da bei diesen Prügelszenen, weil die einfach sehr durchstilisiert aussehen und auch natürlich sind. Nichtsdestotrotz sind die cool. Also muss ich auch sagen, die machen schon Spaß. Und Jake Gyllenhaal ist in Topform, das haben wir ja schon im Trailer gesehen. Conor McGregor, ich bin kein UFC-Fan, definitiv nicht. Wer Conor McGregor vorher war, wusste ich vor diesem Film. Der überdreht einfach hemmungslos, wahrscheinlich so die Personelle, das Image, sage ich mal, das er auch da bei UFC oder in seinen Auftritten sonst wo verströmt, hat er auch hier mit rübergebracht. Also er ist einfach sehr drüber, macht ein bisschen Spaß, das Ganze. Interessant ist, dass er erst nach der Hälfte des Films auftaucht, während vorher wirklich der Ben, der Billy Magnussen, der Baddie ist. Und seine Henchmen und er halt wirklich so ungefähr zur Halbzeit mit reinkommt. Ich hätte es uncool gefunden, wäre Conor McGregor von Anfang an mit dabei gewesen, weil das wäre einfach nervig geworden, glaube ich. So hält sich das in Grenzen. Er taucht auf, er ist halt so eine Rampensau und dann geht das noch. Er ist kein Schauspieler, aber er ist, ich will mal sagen, eine Art Entertainer auf seine Art. Und hier geht das eigentlich in Ordnung für einen Film dieser Art. Ich glaube nicht, dass er eine große Filmkarriere vor sich hat, aber hier passt es doch irgendwie. Der Härtegrad ist okay. Die Prügeleien, wie gesagt, haben eine gesunde Härte mit drin. Es gibt ein paar Szenen, wo jemand ein Messer abkriegt und das nicht wirklich jemanden was ausmacht, wo ich auch dachte, okay, gut, mit Messern, die scheinen recht harmlos zu sein in diesem Film, das war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das auch so diese Cheesiness mit reinspielen sollte, aber das war so, wo ich dachte, ja, okay, muss jetzt nicht so sein, also beziehungsweise dem hätte das schon mehr wehgetan und es hat ein bisschen mehr geblutet und so. Nichtsdestotrotz, um das einfach jetzt rund zu machen, Roadhouse 2024 ist ein okay Film. Man kann ihn sich angucken. Jake Gyllenhaal ist wirklich gut. Nicht schauspielerisch, aber er trägt einfach mit seiner sympathischen Art den Film. Er funktioniert in den Action-Szenen. Doc Liman hat den solide gemacht. Und er sieht auch nett aus von der Optik her. Wie gesagt, die Fight-Szenen sind etwas künstlich durch die Computerverwendung und diese künstliche Kameraführung. Aber ansonsten die Location, Florida Keys sind cool. Es wird auf dem Wasser ein paar Szenen, die sich dort entfalten. Es gibt ein Krokodil, das mit reinspielt. Klar, wir sind ja auch in Florida. Humor ist dabei. Wie gesagt, dieser cheesy 80er-Humor wird versucht zu übertragen. Der ist auch dabei. Es gibt ein Love Interest, wie im Original, dass es eine Ärztin ist. Der Bösewicht Ben, sprich Billy Magnussen, ist so ein bisschen, ja, ist halt so ein Yuppie, ne? Also ist jetzt nicht so der wirkliche Bösewicht. Klar, er ist fies, aber er ist nicht so gefährlich, sage ich mal so. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass sie den McGregor noch ins Spiel gebracht haben, denn der ist halt einfach so, ja, wuchtig, sage ich mal, von der Art her. Lange Rede, kurzer Sinn, knappe 6/10 von mir, kann man sich angucken. Wer solche Actionfilme mag, wird unterhalten, würde ich sagen. Er war definitiv kein Klassiker, kein neuer Klassiker, kein Genre-Highlight in dem Sinne, aber wer einfach mal Lust hat auf einen vernünftig produzierten Film, und da mache ich kurz Klammer auf, also zwei CGI-Effekte sind nicht ganz so cool, ich weiß nicht, so ist ja öfters so in eigentlich gut produzierten Filmen, dass manche CGIs nicht so ganz kostenspielig, also wirklich wertig aussehen, aber hier fiel es auch wieder gerade in zwei Momenten auf, wo man dachte, das ist jetzt nicht so auf Stand, sag ich mal, auf qualitativen oder budgettechnischen Stand gewesen, wie man es gerne gehabt hätte. Aber davon mal abgesehen, es ist ein Doug Liman-Film, vernünftig produziert. Im Kino hätte ich ihn definitiv nicht sehen müssen. Es gab ja die Diskussion, warum der nicht ins Kino kommt. Das fand ja Liman nicht so cool und so. Es ist aber auch eigentlich kein Kinofilm, sondern eigentlich wirklich vernünftig auf dem Streaming-Service aufgehoben. Da ist er ja jetzt bei Prime verfügbar und erschienen und mit im Abo drin. Somit bereue ich das nicht. Und wie gesagt, ich habe mich solide unterhalten geführt. Ich habe den in der Gruppe geguckt mit drei anderen Jungs. Und ja, wir waren uns eigentlich einig, konnte man sich angucken, war unterhaltsam. Hat ein paar coole Szenen drin, ein paar cheesy Szenen drin. Aber an sich unterhaltsam, wer so eine Kost mag. Hast du noch Interesse dran, dir den anzugucken irgendwann?
Nee, hatte ich nie.
Okay.
Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan vom Original. Und der hat auch überhaupt nichts, was mich anspricht.
Ja.
Ich mag UFC nicht, ich weiß nicht, ich bin kein Conor McGregor-Fan oder auch dann lasse ich den nur, also ich finde den nur nervig, egal wann ich ihn sehe.
Ja.
Also ja. Muss ich mir da auch keinen Film angucken, wo er mitspielt.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ne, kann man sich angucken, wer irgendwie den Anknüpfpunkt für sich findet, muss man aber nicht, ist kein Must-See. Okay, das war auch mein Last Scene für dieses Mal. Also ziehen wir das Tempo straff durch und gehen gleich direkt zu unserem Hauptreview rüber. Und da hat Andreas uns eine Inhaltsangabe vorbereitet.
Genau, wir besprechen heute Dogman von Regisseur Luc Besson. Und wie wir alle wissen, schafft es Besson immer wieder, gute mit schlechten Filmen abzuwechseln. Und diesmal wollen wir mal gucken, in welche Richtung Dogman tendiert. Worum geht's? Es geht um Douglas, der ja ein stiller Junge ist, aber intelligenter Junge ist, wächst auf mit Mutter, Vater und Bruder, aber in nicht sehr sonderlich schönen Verhältnissen, denn der Vater ist eigentlich truppsüchtig und sehr brutal. Der Bruder ist im Endeffekt extrem religiös ausgerichtet und die Mutter ja still und eigentlich nicht in der Lage, sich über den Vater hinwegzusetzen. Und eines Tages trifft Douglas sehr schwer, denn sein Vater sperrt ihn über die gezüchteten oder bei den gezüchteten Hunden draußen im Zwinger ein. Und er muss mehr oder weniger ab da sein Leben fristen in diesem Zwinger mit den Hunden. Seine Mutter macht das einzige Vernünftige, in Anführungsstrichen, wie er selber später mal sagt, sie haut ab. Und überlässt ihm seinem Schicksal. Eines Tages kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Douglas bleibt fast ganz gelähmt zurück und wird aber trotzdem noch rechtzeitig aus dem Zwinger befreit und verbringt sein Leben in Anführungsstrichen dann in etwas besseren Verhältnissen. Als junger Erwachsener findet er weiterhin Trost bei den Hunden. Er macht ein Heim oder kümmert sich um ein Heim für herrenlose Hunde. Um das bewältigen zu können, betätigt er sich mehr oder weniger als Dieb und nutzt dazu auch die Intelligenz seiner vierbeinigen Freunde. Eines Tages gerät das Ganze aber ziemlich aus der Reihe in dem Sinne, dass es er sich auch mit einer Gang anlegt und wie das Ganze sich dann weiterentwickelt, erfährt man, weil er bei einer Polizeikontrolle als Frau verkleidet mit seinen Hunden hinten im Lieferwagen von der Polizei eben angehalten wird und er in einer Befragung durch eine Psychologin sein Leben und auch die ganze Geschichte ihr und natürlich uns, den Zuschauern, darbietet. Und darüber wollen Stefan und ich jetzt reden.
Jo. Gut, fange ich einfach mal an. Ein eigenwilliger Film irgendwo. Vom Stil und vom Ton her fand ich, schwankte doch schon das Ganze relativ breit von den Ausprägungen her. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so viel über den Film. Ich kannte den Trailer und wusste grob, worum es geht, aber jetzt, welches Genre er jetzt konkret bedient, war ich nicht ganz so sicher. Und kann man auch nicht so direkt sagen, denn der schwankt irgendwo zwischen so einem typischen Luc Besson, ein bisschen vom Gangsterfilm her. Also am Ende hat Andreas ja auch schon erwähnt, kommt es ja zur Konfrontation mit der Gang, die auch so ein bisschen an halt so typische Leon der Profi-Szenen erinnern, wo man halt rausstürmt oder so und einer nach dem anderen bekämpft wird, sozusagen, nur hier mit dem Hundetwist. In anderen Momenten geht's halt mehr wirklich Traumabewältigung, Drama, schlechtes Elternhaus, bisschen ins Märchenhafte tendierende, mit Hunden sprechen können und ähnliches, ohne wirklich übernatürlich zu werden, muss man auch sagen. Aber hier ist es echt eine wilde Zusammenstellung gewesen von verschiedenen Sachen, die mal mehr funktioniert, nicht immer, meiner Meinung nach, aber eine interessante Kombination ergeben hat. Ich hätte ihn auch nicht unbedingt in der Länge von knapp 115 Minuten waren, glaube ich, 110 mindestens auf jeden Fall, hätte ich ihn auch nicht unbedingt gebraucht, aber um es vorwegzunehmen, ich habe es auch nicht bereut, den Film zu gucken, sagen wir es mal so.
Ja, kann ich dir schon mal ziemlich zustimmen an der Stelle auch, würde ich ähnlich sehen. Die Schwankungen in Anführungsstrichen sind schon eklatant. Gerade zu Beginn sehr, sehr dramatische Entwicklungen, eben gerade vor allem, als ihm die Sachen als Kind passieren. Da fühlt man sich dann schon irgendwie erstmal in einem anderen Film. Dann bekommt es dann irgendwie so einen Schwung in eine andere Richtung, als er in diesem Kabarett oder in, wie soll man es nennen? Anheuert sozusagen und da auch mit den anderen Beteiligten da die Lust an der Verkleidung entdeckt, beziehungsweise auch auf der Bühne kurz stehen kann und ein Lieder singt. Und da hat so ein leicht positiven Vibe in der Zeit, dass er so, ich sag mal, so eine Bestimmung mit seinen Hunden und auf der Bühne findet, nur um dann im Endeffekt in so eine klassische Luc Besson-Action-Sequenz am Ende zu enden. Das war schon irgendwie so eine sehr, wie du schon sagst, komische Mischung aus Schwingungen und atmosphärischen Richtungen.
Ja, absolut. Der Rhythmus war manchmal etwas schräg, weil manchmal wurde sich halt wirklich Zeit gelassen, um bestimmte Sachen auszuwälzen.
Ja.
Zum Beispiel, dass halt dieses komplette Lied zum Beispiel gezeigt wurde.
Ja, das fand ich auch sehr anstrengend. Also es ist auch nicht sowieso nicht meins, in Anführungsstrichen. Und wie soll ich sagen, dann war auch der Hinweis von ihm am Anfang, so, bitte mach oder guck, ne, dass du mich dann von der Bühne holst, war ja klar, dass das wieder dann in dem Moment dazu genutzt wird, um es dann passieren zu lassen. Hm. Und das war dann, das sind dann schon wieder so Sachen, wo auch schon ein bisschen so Luc Besson technisch sind, wo man, der dann doch meiner Meinung nach gerne dazu tendiert, dem Zuschauer mal alles präsentieren zu müssen irgendwie und alles auch irgendwie fast schon übererklärt in gewissen Situationen oder einen darauf vorbereitet. Und es ist halt nicht viel wirklich Überraschendes dabei, was den Film hauptsächlich meiner Meinung nach auch schon wieder schwächt, ne, weil du weißt im Endeffekt, was passiert.
Genau, es wird sehr viel erzählt auf jeden Fall durch die Verhöre und so weiter und so fort. Grundsätzlich wird da viel ausgewälzt. Die Struktur natürlich, dass er verhaftet wird gleich am Anfang, deutet ja schon darauf hin, wo es irgendwo hinauslaufen wird. Jeder, der ein paar Filme in seinem Leben geguckt hat, wird wissen, das wird nicht das Ende sein, sondern irgendwas wird natürlich nach dem Verhör noch passieren, was auch immer. Und somit war es halt, ich sag mal, vom Drehbuch her jetzt nicht immer optimal, sagen wir es mal so.
Genau. Auch durch die Flashbacks irgendwie. Ich bin sowieso jetzt kein Fan von Flashbacks per se. Und wenn dann ein ganzer Film mehr oder weniger dadurch erzählt wird, finde ich das persönlich immer eher anstrengend. Und wenn es dann noch teilweise so ist, dass nicht unbedingt alles chronologisch erzählt wird, finde ich es dann noch immer ein bisschen anstrengender. Klar gibt es dann die ein oder andere Überraschung dadurch mehr, aber ja, ich finde es nicht, irgendwie weiß auch nicht, aber ich finde es nicht wirklich gut konsumierbar dadurch für mich.
Hm. Ja, also damit hatte ich jetzt nicht so die Probleme, aber ich kann mir vorstellen, wie du das meinst, sag ich mal so, dass wenn jemand da nicht so Freund von ist, dass er natürlich da hier jetzt auch nicht so seinen Spaß dran hatte. Das ging bei mir tatsächlich. Aber ja, ich hatte eher so diese Phasen, also es gibt ja Phasen, wo halt es relativ ernst und intensiv war.
Ja.
Und es gibt halt Phasen, die halt so die locker flockig waren. Also, aber auch nur kleine Phasen. Und irgendwie so dieses, ne, wie er seine Hunde dazu nutzt, da den einem das Handy zu überreichen und zu überzeugen, doch bitte das Schutzgeld von der einen nicht zu. Also das war ja so ein bisschen humorig oder grundsätzlich das, was er mit den Hunden macht, also dass er mit denen arbeiten, ist ja schon nicht weit genug gehen, sondern er kann ja wirklich mit denen gut kommunizieren.
Ja, aber es ist ja auch das irgendwo, das ist schon so ein Punkt, wo du, wie du vorhin sagtest, der tatsächlich ins Übernatürliche geht, so ein bisschen, weil du siehst ihn ja nie aktiv mit den Hunden arbeiten, so dass genau, du sagst, okay, er bringt ihnen was bei, so, ja. Sondern das heißt, du musst ja schon glauben, in dem Sinne, dass er tatsächlich irgendwo auf eine gewisse Art mit ihnen kommunizieren kann, weil er lernt ihnen ja nichts an.
Richtig, genau. Es gibt ja auch diese Szene, wo er da irgendwie kocht und dem einen Hund das irgendwie sagt und die holen ihm da so die Zutaten und ich glaube, da wird es ihm erstmal richtig bewusst, dass sie ihn verstanden haben.
Ja.
Genau, also deswegen ist es einfach so und ja.
Und
genau.
Das führt für mich auch zum zweiten problematischen Punkt, den wir heute im Vorgespräch an einer anderen Stelle schon hatten, als es um Dune 2 geht. Ich bin kein Freund von religiösen Themen. Und okay. Die sind hier halt omnipräsent. Und das fängt halt mit dem Bruder an und geht dann völlig für mich auch irgendwie komischerweise und auch so aus dem Nichts irgendwie so auf ihn über, wo er dann auch irgendwann plötzlich sagt, ja, er glaubt an Gott und so. Und das wird dann irgendwie für mich von der Komponente aus sehr weird irgendwo, was dann natürlich dann mit dem Finale eine völlig beschuggene Idee in meinen Augen und eigentlich einigermaßen soliden Film für mich echt eigentlich komplett zerstört in einer gewissen Art und Weise.
Okay. Ja, also das Ende ist mir natürlich auch irgendwo hängen geblieben. Nicht unbedingt im positivsten Sinne.
Ja.
Ganz klar.
Es war auch so übertrieben, auch von ich meine, Caleb Landry Jones spielt gut.
Absolut.
Aber auch ja. In der Szene ist es so drüber schon wieder mit der ganzen Optik, mit der Darstellung und allem. Ja. Und das passt, fand ich, auch überhaupt nicht irgendwie zum Vorherigen, weil das ist also auch dieses Extreme von am Anfang ist es der Bruder, der religiös ist, da merkst du bei ihm eigentlich überhaupt nichts. Im Gegenteil, du denkst eigentlich, durch das, dass er mit seinen Hunden ja irgendwie dick ist und kommuniziert, dass er da eher in eine andere Richtung geht, um dann zwischendrin zu sagen, ich glaube an Gott, bis zu diesem mega religiösen Ende, das fand ich schon ein bisschen komisch. Ja, und auch trägt halt auch zu dieser Inkonsistenz des gesamten Films in meinen Augen bei.
Ja. Und dass es irgendwie gefühlt nur ein Wachmann in dem ganzen Polizeirevier gab.
Ja, das ist ja auch, also wie gesagt, das so die äußeren Umstände sind sowieso alle ein bisschen sehr merkwürdig.
Ja, das stimmt. Ja. Aber du hast schon angesprochen, Caleb Landry Jones macht seinen Job gut, fand ich.
Ja.
Der mag ja solche Figuren. Grundsätzlich ist er ja jemand, der ganz gern mal schräge Persönlichkeiten spielt. Einen leichten Joker-Vibe habe ich
ja bekommen. Auch definitiv. Da hat sich Luc Besson, glaube ich, auch ein bisschen inspirieren lassen. Oder ich weiß nicht, aber wann jetzt Joker tatsächlich rauskam und wie lange er an Dogman jetzt schon dran war, weiß ich auch nicht. Aber ja, auch, ich sage jetzt mal auch mit in dem Sinn mit der Schminke und allem, zwar mit einer anderen Richtung, aber das trägt natürlich schon zu einem Vergleich bei.
Ja. Absolut. Ja. Die Hundeszenen waren gut.
Ja, ne? Also die Hunde waren auch, muss ich echt sagen, das war, klar, die hatten jetzt nicht so viel zu tun, aber das war tatsächlich irgendwie gut integriert.
Und die waren auch echt. Das war schon mal gut.
Ja, keine CGI.
Es gibt keine wilden CGI-Hundeszenen drin, Gott sei Dank.
Nee, genau. Also das muss man echt sagen, da hatten sie gute Hundetrainer und alles.
Ja.
Das war definitiv gut inszeniert und gemacht. Also auch wie du sagst, gerade auch die eine Szene da mit dem Telefon und der Biss in die Weichteile, das hatten sie echt gut gemacht. Also von daher.
Ja, absolut.
Aber ich hätte mir eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr sowas in die Richtung dann auch erwartet, so ein bisschen. Also aber da war dann wirklich zu viel Joker schon wieder oder so diese Leidensgeschichte im Vordergrund und ich sag mal, da ist jetzt Luc Besson vielleicht nicht der beste Regisseur für, um das so ein Thema dann als tatsächliches Drama zu präsentieren und vor allem dann, wenn er zum Schluss wieder zu Luc Besson, dem Nikita-Regisseur oder was auch immer oder dieses Action-Dingens wird.
Genau, obwohl auch die Action hat Spaß gemacht.
Ja, in dem Sinne. Die also war auch gut inszeniert wieder zum Schluss. Also absolut. Das kann er ja. Also das, ich meine auch seine anderen Filme in dem Sinne, wie jetzt Lucy oder Anna, das waren ja auch irgendwie eigentlich jetzt nicht wirklich gute Filme in dem Sinn, aber da war halt auch die Action immer gut, ne? Also das kann er schon.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, so ein paar Luc Besson-Filme habe ich tatsächlich irgendwie nicht gesehen. Ist mir dann dabei aufgefallen, so The Family, The Lady und so weiter, habe ich alles
nicht gesehen. Ja, die habe ich auch nicht gesehen, nee. Also ich kenne halt, ich sage jetzt mal, die seine Klassiker sowieso, klar, ja. Leon, der Profi, Fifth Element, Valerian oder Nikita, logisch. Und dann seine in letzter Zeit dann gekommenen wie Lucy und Anna, die jetzt nicht wirklich gut waren, aber zumindest Lucy fand ich unterhaltsam. Anna war jetzt nicht so wirklich gut. Also das war tatsächlich einer seiner Schwächsten, den ich gesehen habe. Und was gab es sonst noch? Ich weiß gar nicht.
The Messenger mit hier Jean d'Arc, wo wir wieder bei religiösen Themen sind. Den hat er doch auch gedreht mit Milla Vujovic damals.
Echt?
Ja. Yeah.
Okay, den habe ich nicht gesehen, weil.
Ach so, den habe ich tatsächlich damals gesehen, als ich Mila Jovovich frisch toll fand, so ungefähr 1999. Ne, also deswegen, ja, den habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie das. Damals mochte ich ihn nicht ganz so gern, weil er auch halt hier viel Religiöses und so drin hatte.
Ja.
Keine Ahnung, wie der heute noch funktionieren würde. Das wäre aber fast interessant, sich mal den noch mal rauszukramen.
Ja.
Genau, den habe ich noch irgendwie auf dem Schirm, dass ich den auf jeden Fall gesehen hatte, aber sonst tatsächlich nicht so viel von ihm.
Also ich habe relativ viel von ihm gesehen, muss ich sagen, weil ich ihn immer schon einen relativ interessanten Regisseur fand, der ja auch zum Glück ziemlich viel unterschiedliche Sachen gemacht hat. Einer seiner ersten Filme damals, die natürlich für mich als älterer Jahrgang in Erinnerung geblieben ist, ist Subway mit Christoph Lambert und Isabelle Adjani. Sehr stranger Film auch, aber der halt auch einfach einen eigenen Stil hatte, eine eigene Handschrift hatte. Einer seiner allerersten Filme in schwarz-weißer Stummfilm, The Last Battle, Le Dernier Combat, der jetzt auch nicht extrem gut in Anführungsstrichen ist, aber der halt auch wahnsinnig interessant war und alleine von der Besetzung auch mit Jean Reno damals schon. Fritz Wepper aus Deutschland.
Okay.
ja, also sehr interessant und auch eine deutsche Schauspielerin, Christiane Krüger war da auch dabei, also es war auch ein paar Deutsche mit beteiligt. Sehr strange, aber auch definitiv interessant. Und da so Sachen hat er halt immer wieder irgendwie drauf gehabt und deswegen habe ich mir seine Filme auch gern angeguckt. Und bis jetzt auf Messenger, Story of Joan Arc, glaube ich, und seine komischen Arthur und die Minimoys,
Zeichentrickfilme.
Ja, habe ich eigentlich sehr, sehr viele von ihm gesehen.
Mhm. Ja, also tatsächlich jetzt, wo du es sagst, so die alten habe ich auch mal gesehen, waren aber nie so ganz meins, wahrscheinlich auch, weil ich nicht in dem Alter war.
Ja.
So Subway, klar, habe ich gesehen, The Big Blue habe ich gesehen.
Ja, diesen. Und wie gesagt, die sind ja alle eigen, ne? So, also du kannst ja nicht sagen, dass er immer irgendwie das Gleiche macht wie andere zum Beispiel. Aber von daher war es auch immer, fand ich, es ist halt auch, wie ich schon am Anfang sagte, so ein Hit and Miss bei ihm auch, ne? Du hast tatsächlich interessante Sachen dabei, die, selbst wenn sie jetzt nicht gut sind, wie zum Beispiel Valerian, aber trotzdem unterhaltsam zum Angucken waren. Und sowas kriegt er halt immer wieder mal hin. Und das fehlte mir bei Dogman tatsächlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er da zu sehr versucht hat, irgendwie mal ein bisschen ernstere Sache zu kriegen oder ich weiß es nicht, oder so an seine Erfolge wie Leon und Nikita anzuknüpfen, die ja auch, ich sage jetzt mal so von der Struktur ähnlich waren, dass sie eine ernste Geschichte irgendwo erzählt hatten, die aber halt dann irgendwo einen Twist mit drin hatte in dem Sinne, ne? Mhm. Wie jetzt bei Leon, er als Profikiller nimmt das kleine Mädchen auf und dann so. Das ist ja auch schon eher so ein bisschen ernster in dem Sinne. Aber er hat es halt dann doch als Actionfilm ein bisschen inszeniert und Nikita ja genauso. Aber da war
also Außenseiter der Gesellschaft
auch, und
so auch mit
und,
drin.
Genau, und bei Dogman jetzt ähnlich, aber da war halt einfach so diese Schwere zu sehr drin und der hat auch da meiner Ansicht nach keine gewisse Leichtigkeit irgendwo reinbekommen in der Inszenierung. Und deswegen fand ich es schon jetzt nicht langweilig oder so. Also ich fühlte mich auch hier doch einigermaßen gut unterhalten. Aber es war nie eine Leichtigkeit oder eine gewisses, ich weiß es nicht, oder wurde gesagt, und es war vielleicht auch durch die Laufzeit, es war halt einfach auch zu lang dann im Endeffekt.
Ja. Vor allem, ja, die wenigen Leichtigkeiten, Momente, die es gab, wurden ja auch von den anderen einfach gnadenlos überschattet, weil es ja immer wieder die Schwere gab.
Oder? Ja.
Und er mit seinen kaputten Beinen und na dies und jenes, das war ja auch keine Leichtigkeit. Also das Düstere hat ja irgendwie sowieso überwogen. Aber das ist ja, also dieses Ganze schwankte einfach wild hin und her irgendwie vom Ton.
Ja.
Und das war so ein Problemfall, wo ich auch dachte so, ich weiß nicht. Also manche gute Szenen waren drin, manche waren echt nicht so gut geschrieben, auch die Dialoge.
Die fühlten sich echt so übertrieben manchmal an, ne? So auch von den Dialogen, wie wenn er wieder was gesagt hat oder so, oder auch im Gespräch mit der Psychologin oder so, ja, wo man irgendwie meint, so das Gefühl hat, ich weiß ja nicht, ob hat Besson selber wieder auch geschrieben, weißt du das zufällig?
Ja, hat er.
Ja, ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Er schreibt ja auch gerne selber, aber er hat halt einfach kein Gespür dafür, finde ich, so für gute Dialoge.
Ja.
Ne,
ja,
das hat er auch so, war auch alles ein bisschen zu übertrieben.
Ja. Genau, und da die in Anführungsstrichen Liebesgeschichte, die haben wir noch gar nicht erwähnt, die hat er ja auch mit reingeschrieben.
Ja.
Und solche Sachen, die auch an sich gar nicht verkehrt war. Also ich fand auch sie ganz sympathisch und dass er übers Theater und so, ne, sich selbst auszudrücken gelernt hat und so, alles gut. Aber so in diesem Gesamtkontext mit diesen ganzen anderen Sachen, die da vor sich gingen, dachte ich auch so,
ja, ja. Aber es war auch wieder so übertrieben, weißt du, so seine erste Liebe, die erstens älter war, ihm ja irgendwo so Sachen beigebracht hat, weil es ihr Job war in dem Sinne, so mit dem Theater und alles, und der dann Jahre hinterher hechelt, um sie dann irgendwann damit zu konfrontieren, hallo, ich bin der, um dann zu erwarten, dass sie voller Liebe irgendwie ihm um den Hals fällt,
ja,
oder so. Also, ja. Na, ja. Ich meine, das ist auch so, ja, man kann jetzt sagen, okay, das ist seiner Entwicklung geschuldet und er hat es ja schwer gehabt und das war sein einziger Lichtblick und die hat ihm, ja, natürlich, aber es ja war halt einfach nicht gut irgendwie im Film integriert.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dass es dann auch die einzige ist und er dann nie wieder eine andere hatte auch und so, das meine ich mit so allem dieses zu viel, weißt du, so, ne, irgendwie an
ja.
Drama und Sachen.
Das stimmt. Deswegen, ja, war so ein bisschen hin und her.
Also. Ja, definitiv. Also, na, ich meine, entweder hätte er einen Actionfilm draus machen sollen oder halt ein richtiges Drama. Und vielleicht hätte er das nicht selber schreiben sollen, zumindest auch was die Dialoge betrifft. Ist jetzt nicht, und wie gesagt, aber das ist jetzt mein Problem, das mit den Rückblenden fand ich halt auch einfach nicht so toll. In dem Sinn, ich mag da einen straighten Film lieber.
Ja. Also wie gesagt, damit eigentlich nicht das Problem, aber ja, mit ein paar anderen Sachen bei dem hier.
Lustig in Anführungsstrichen fand ich Clemens Schick als Papa.
Ja.
Ja, da so der deutsche Paradedarsteller so war da irgendwie, fand ich sehr überraschend. Also ich wusste nicht, dass er mitspielt, deswegen war es auch ein bisschen überraschend, dass er da auftrat.
Mhm.
Und er ist ja immer gut beschäftigt. Beim letzten Hunger Games war er, glaube ich, auch dabei.
Okay.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber okay, ja, das ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Hat auch seine Sache, zwar auch karikaturesk quasi.
Ja, aber so ein bisschen schon, aber
vernünftig.
Ja, ja. Ja, wie der Bruder ja auch. Ne,
ja, so natürlich, klar.
Ja.
Absolut.
Ja. Ja.
Okay. Noch irgendwas, was du nachschieben möchtest?
Nee, ansonsten visuell und musiktechnisch war alles okay. Jetzt nicht
ja.
Übermäßig, wo du sagst, wow oder so, aber alles gut inszeniert, gut produziert. Also da gab's tatsächlich, würde ich mal sagen, nichts zu meckern.
Nee, sehe ich ganz genauso. Absolut. Die Darsteller auch um ihn herum waren in Ordnung.
Ja.
Auch die Psychologin, völlig okay.
Ja, die hat ja auch nicht so viel zu tun gehabt, ne, als in dem Räumchen zu sitzen, ihm mal zwischendurch eine Frage zu stellen. Und,
ja, kurz na, die Familiensituation zu Hause noch gezeigt,
ja.
Im Auto mit ihrem Ex-Mann, der sich da rumtreibt.
Ja, so. Aber das war auch so ein Ding, das so ein loses Ende irgendwo, das so reingeschmissen wurde, wo du auch denkst, ja, okay, was hat das jetzt oder wo führt das hin, was hat das damit zu tun? So, ne, oder wo du denkst, hilft er ihr jetzt so vor dem Ex-Mann, der ja irgendwie in den Restraining Order oder das halt so ein Ernährungsverbot ja wohl hatte und so. Aber das war einfach so ins Nichts erzählt. So, das war halt, ja gut, das ist die Psychologin, wir geben ihr ein, zwei Sätze Tiefe und das war's dann auch.
Ja,
hätten sie sich eigentlich auch sparen können. Also es hätte auch gereicht, wenn sie in dem Raum sitzt und ihm die Fragen stellt.
Das stimmt auch wieder, ja.
Weil gesagt, es führte zu nichts. Also.
Ja. Na gut, okay. Was ist bei dir unterm Strich bei rausgesprungen?
Ah, schwierig, muss ich sagen. Also das ist wirklich so einer der Filme, dem ich gerne Punkte gebe, weil er ja irgendwo erstens gut von Caleb Landry-Jones gespielt ist, weil er in einer gewissen Art und Weise auch ambitioniert ist, der aber, wie wir ja festgestellt haben, auch echt nerven kann und auch halt einfach nicht alles richtig macht und Deswegen, ja, ich sehr, sehr hart erkämpfte 3 von 5 oder 6 von 10.
Aber es ist lustig, weil genau auf dieses Ergebnis bin ich auch gekommen. Ich habe auch mit mir lange gehadert. Ich würde auch eine knappe 6 von 10 geben, einfach weil die Momente, die mir gefielen, waren wirklich gut. Und wie du auch schon sagst, ne, Caleb Landry-Jones war gut und er war handwerklich vernünftig produziert und so, ja, hat absolut seine Schwächen. Ja. Aber irgendwie ist er ja auch jetzt nicht so der klassische Mainstream-Film.
Genau, also ja. Also er macht halt einfach sein Ding in dem, ja, Sinn, so, und das finde ich auch immer gut. Deswegen bin ich dann am Ende doch bei der 6 gelandet.
Ja, und da gehe ich mit.
Wunderbar. Da sind wir uns ja wieder mal furchtbar einig, oder?
Ja. Ah. Ja. Warum auch nicht?
Ja.
Gut, gut. Dann würde ich sagen, waren wir uns da einig und können diese Podcast-Ausgabe einfach guten Gewissens abschließen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiederhören.
Ich habe mich gefreut. Das war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.